Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Wladimir Palzer. Und diesmal mit einer Frau, die eine der größten staatlichen Fördereinrichtungen für Kultur in Europa vorsteht, nämlich der Bundeskulturstiftung. Die künstlerische Direktorin der Bundeskulturstiftung, Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Herzlich willkommen hier bei uns.
Danke für die Einladung.
Hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Sie sind seit 2,5 Jahren künstlerische Direktorin der Bundeskulturstiftung, also ziemlich genau in der Mitte Ihrer, ja, ich nenne es mal Amtszeit. Was ist das Schöne an diesem Job?
Ja, ich kann nur sagen, das ist das schönste Job der Welt, weil man bei der Kulturstiftung des Bundes die Möglichkeit hat, in einem Zukunftslabor zu arbeiten, einem Zukunftslabor für Kultur. Das ist unser Anspruch. Deswegen finde ich das so faszinierend, dass es eine Kulturstiftung des Bundes als eigenständige Stiftung gibt, weil in diesem Zusammenspiel zwischen Bund, Land und Kommune entsteht diese Grundsicherung von Kulturinstitutionen oder Organisationen, die dann bei den Ländern oder Kommunen liegt. Und das ist das meiste Geld, das für Kultur in Deutschland ausgegeben wird. Und der Anspruch, den wir haben, die Kultureinrichtungen und auch Kulturorganisationen zu unterstützen in der Innovation, ist im Grunde ein Anspruch, diese freie Räume zu ermöglichen, die man in der täglichen Arbeit einfach nicht hat oder sich nicht leisten kann.
Oder sich nicht traut.
Oder sich nicht traut.
Gerade oder bei Kommunen ein bisschen oder auf Landesebene ist man vielleicht vorsichtiger manchmal.
Ja, oder man Themen. Braucht einfach einen freien Raum, um dann vielleicht noch einen Impuls.
Dann nehmen wir doch mal vielleicht ein Beispiel raus. Was wäre, was das Kulturleben in Deutschland angeht, ohne die Bundeskulturstiftung gar nicht möglich?
Wir haben jetzt ein neues Förderprogramm und das heißt Übermorgen. In den Zeiten, wo die Kassen klamm sind und auch eine Atmosphäre der dauerhaften Krise herrscht, ist es natürlich schwierig, sich auf einen Weg der Erneuerung zu bewegen. Also ganz konkret kann ich sagen, die Oper, das Theater der Jungen Welt und das Schauspiel in Leipzig haben sich zum Beispiel mit einem Projekt beworben, wo sie ihre Theaterwerkstätten für die Zukunft aufstellen wollen. Das ist ein Projekt, wo es um Nachhaltigkeit geht, um Circular Economy und KI.
Kreislaufwirtschaft.
Genau, Kreislaufwirtschaft. Und die Frage, wie steuert man diese Prozesse in den Werkstätten, so dass das umweltschonend verläuft, aber auch ökonomisch und ökologisch nachhaltig ist, der Arbeitsaufwand bei den Personen, die arbeiten, auch gering ist und das alles gut eingetaktet ist. Was bei der Wirtschaft eine Normalität ist, in diesem Fall, wir erhoffen uns, dass aus diesem Programm auch ein, also aus diesem Beispiel auch ein Beispiel für andere Städte zum Beispiel entsteht und dass sie was auch davon lernen können. Und das hätten die wahrscheinlich nicht in der Form gemacht ohne unsere Unterstützung.
Es deutet auf etwas hin, was, glaube ich, viele Kultureinrichtungen beschäftigt, natürlich mit dem wenigen Geld, was sie haben, auszukommen, vielleicht auch moderner, ökonomischer, schlanker zu wirtschaften. Würden Sie sich da wünschen, dass es da mehr Bewusstsein dafür gibt, auch in der Kulturlandschaft, die ja oft auch sagt, es wird alles nur gekürzt und wir kommen damit nicht zurecht und wir müssen ganze Einrichtungen schließen. Sollte es da auch ein Umdenken geben, dass man mit den Realitäten, die vermutlich in absehbarer Zeit nicht viel besser werden, was die Kulturfinanzierung angeht, einfach besser und klüger umgeht?
Das Bewusstsein ist da. Die Bereitschaft oder der Mut, etwas zu verändern, ist da. Aber ich glaube, man traut sich nicht 100% das aus eigener Kraft zu machen. Ich glaube, überleben in der Kultur können wir nur, wenn wir uns verändern. Weil die Frage von, warum gibt es überhaupt staatlich finanzierte Kultur, immer wieder auftaucht. Und aus meiner Perspektive ist diese Frage des Gemeinwohls, dass die Kultureinrichtungen der Gesellschaft gehören und die Gesellschaft hat Einfluss darauf, wie sie aussehen, aber auch umgekehrt, sie soll sie auch schätzen, weil das ein Rückgrat unserer Demokratie ist, wenn wir eigenständige, unabhängige Kulturorganisationen und Institutionen und Vereine haben. Und das hat Deutschland wirklich in einer Form, die es nirgendwo in der Welt gibt, in der Dichte, in der Zahl von Kultureinrichtungen, Vereinen, das müssen wir schätzen, aber Kultur muss auch verstehen, dass sie sehr eng diese Gesellschaft abholen muss. Was passiert denn in der Zukunft? Wie muss ich agieren als ein Theater? damit mein Publikum jetzt nicht mit dem Abo-Publikum ausstirbt bei dem demografischen Wandel. Oder dass ich keinen Aufstand in meinem Ensemble habe, weil die Arbeitsbedingungen nicht familienfreundlich sind. Oder im Intendanzmodell schon ein Auslaufmodell ist in der alten Form. Und das sind wirklich die Fragen, die sich schon die Kultureinrichtungen stellen.
Sie haben ja auch ein Programm dazu, lokal, glaube ich, heißt das, ne? Wo eben tatsächlich Kultureinrichtungen, wie der Name schon sagt, eben lokal vor Ort mit Vereinen, mit Sportvereinen, mit zum Teil auch mit der Freiwilligen Feuerwehr und vielem anderen mehr dort gemeinsam Projekte macht, um sich vielleicht auch stärker sozial, gesellschaftlich zu verorten. Das ist ja wirklich auch eine große Herausforderung, gerade in Regionen, gerade vielleicht in ländlichen Regionen, gerade auch im Osten der Republik, wo es auch politisch schwierig geworden ist, wo eben zum Beispiel die AfD sehr stark ist, zum Teil auch dort schon auch kulturelle Räume für sich erobert hat. Sie sitzen nun mal in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt, wo nächstes Jahr auch dann Landtagswahlen sind, wo es Befürchtungen gibt, dass womöglich die AfD stärkste Partei, womöglich vielleicht sogar einen Ministerpräsidenten stellen kann. Vor welchen Herausforderungen steht da die Bundeskulturstiftung gerade in solchen Regionen, wo Kultureinrichtungen selber unter Druck geraten?
Die größte Herausforderung, glaube ich, ist gerade aus diesem Diskurs rauszukommen, wo behauptet wird, dass Kultur elitär ist. Das stimmt nicht. Es gibt in Eisenhüttenstadt eine Zusammenarbeit, eine Bürgergruppe mit der Preisträgerin der Venedig-Biennale, Lina Lapalite. Das ist eine Choreografin, die hat den Goldenen Löwen für litauischen Pavillon bekommen. Und sie arbeitet mit denen an einer Performance, an einem Tanzstück. Wir wissen noch nicht, was das ist. Diese Bürgergruppe hat sie beauftragt, einfach ein Stück für Eisenhüttenstadt zu konzipieren.
Eine ehemalige Industriestadt in Brandenburg, die zu DDR-Zeiten wichtiger Industriestandort war. Und eben dann in den 90er, 2000er Jahren sehr viel an Struktur verloren hat und vor hohen Herausforderungen standen, vor starken Herausforderungen.
Absolut. Ja. Und in diesem Moment ist Kunst von einer so hoch geschätzten, international anerkannten Künstlerin, die sich bewusst entscheidet, in Eisenhüttenstadt zusammenzuarbeiten. Das ist ein Signal. Aber es gibt auch Orte in Deutschland, wo es eigentlich keine Kultureinrichtungen vor Ort gibt. Und da gibt es einen Kulturverein und diesen Kulturverein muss man stärken. Und das ist unsere Aufgabe bei Lokal, diese Initiativen zu unterstützen, dass sie sich einfach aus ihrer Blase oder aus dieser Vorstellung, Kultur ist ja nur für die Ausgewählten, rausbewegen. Das tun sie schon. Und wir helfen denen, sich auch mit anderen zu vernetzen bundesweit. Und sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Erkenntnis ist, für einen Verein aus Bayern, aus Nordbayern, mit einem Verein aus Thüringen zu sprechen und zu verstehen, womit muss man vor Ort rechnen? Was sind die sozialen Herausforderungen, die politischen Herausforderungen, womit man vor Ort kämpfen muss, dass es zum Beispiel kein Café gibt, kein Friseur, kein Laden, dass diese Orte, wo man sich trifft, einfach nicht mehr da sind. Und dafür sind wir als Stiftung da.
Also Kultur auch als politischer, als sozialer Faktor und nicht nur als ästhetische Frage.
Beides. Das ist das Schöne daran, dass wir einen sehr hohen Exzellenzanspruch haben an Projekte und auf der anderen Seite diese Arbeit vor Ort. Es gibt ja keine schlechtere Kunst, nur weil sie in einer Stadt unter 100.000 Einwohnern stattfindet.
Gleichzeitig haben Sie ja bei der Bundeskulturstiftung ja auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Ihr Etat ist konstant gekürzt worden über die Jahre hinweg. Er liegt jetzt bei 35 Millionen Euro. Im Jahr 23, als Sie angefangen haben, waren noch bei 40 Millionen. Das ist für einen so kleinen Etat, 5 Millionen Unterschied, ist schon nicht so einfach zu verkraften. Ist da für Sie auch eine Schmerzgrenze erreicht?
Diese Kürzung, um sie gut zu verstehen, muss man ein bisschen unsere Logik, Förderlogik erklären. Und zwar, das, was Sie jetzt sehen, was wir fördern, das sind Förderentscheidungen von vor einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren. Die Kulturstiftung des Bundes hat ein Privileg, überjährig zu fördern, was ganz viele nicht haben. Das heißt, wir können ja auch 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang fördern. Und die Kürzung wird sich jetzt nicht sofort zeigen, weil wir noch Programme, Projekte haben, die wir bei diesem Etat von 40 Millionen beschlossen haben und die werden ja auch fortgeführt. Die Gefahr ist, dass in 2 Jahren diese Kürzung, die heute da ist, auf die Möglichkeit von Förderung sofort, also Einfluss nehmen wird. Also nicht heute, aber in 2 Jahren werden wir natürlich in eine Situation kommen, wo wir werden sagen müssen, auch ganz vielen, die bei uns Anträge stellen und sich auf Projekte bewerben, dass wir sie nicht mehr unterstützen können.
Aber an welcher Stelle kürzen Sie dann? An welchem Programm? Irgendwo müssen Sie ansetzen.
Das heißt, wir werden ja nicht neue Sachen fördern können.
Ja, Programme werden nicht gekürzt, aber es werden zum Teil keine neuen mehr aufgelegt, genau, die man vielleicht geplant hätte.
Genau. Also man hätte sich vorstellen können, zum Beispiel das von Ihnen genannte Programm lokal zu erweitern und zu sagen, wir wollen ja nicht nur 26 von diesen Vereinen fördern, sondern wir möchten gerne mehr, also eine größere Gruppe haben, um dann vielleicht an mehreren Orten zu sein und dann dadurch ein Netzwerk aufzubauen, das im ländlichen Raum einfach Kulturarbeit macht. Das werden wir zum Beispiel nicht machen können in 2 Jahren.
Sie gehen damit offenbar relativ pragmatisch um, ne? Ich hatte jetzt vielleicht erwartet, dass Sie auch ein bisschen wütend sind und sagen, also so geht's nicht, wir können ja nicht ständig von Jahr zu Jahr gekürzt werden. Aber Sie haben damit gelernt, umzugehen mit den Kürzungen?
Schmerzend wird, irgendwann Nein sagen zu müssen, den tollen, innovativen Ideen, die es in Deutschland wirklich gibt, und zu sagen, wir können euch nicht unterstützen. Wenn Sie an Innovation kürzen, das ist nicht ersetzbar. Wir wissen das von der Deutschen Bahn, dass irgendwann kommt das zurück. Und wir sind in einem Moment, wo wirklich eine Situation herrscht, diese Krisen, die wir überall sehen, die wirken sofort und direkt in die Kultureinrichtungen. Und wenn wir von Veränderung sprechen und überleben, die Einrichtungen müssen sich wirklich ganz gut überlegen, wo sie in 10 Jahren stehen wollen. Und das ist das Problem, dass wir nicht mehr das ermöglichen werden können. Und Sie haben ja gefragt, was erreichen wir? Und wir erreichen, dass mit nach unseren Programmen zum Beispiel einige von den Ländern die Ideen übernehmen. Wir setzen Themen, die dann andere übernehmen, weil wir dürfen das auch nicht ewig. Also wir dürfen auch nicht ewig fördern. Das geht nicht.
Wir sitzen ja hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, haben den Blick auf das Parlament. Ja, Sie schauen gerade so rüber hier tatsächlich zum Reichstagsgebäude, zum Bundestag. Den sieht man genau von hier, von unserem Studio aus. Und auf der anderen Seite, wenn man sich einmal umdreht, ist das Kanzleramt, also Legislative, Exekutive hier auf engstem Raum. Da im Kanzleramt sitzt ja Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister, der ja auch durchaus, zumindest zu Beginn, auch in der Kulturszene gerade umstritten war mit seinen doch recht dezidiert konservativen Positionen. Ist das jemand, auf den Sie bauen, auch für die Bundeskulturstiftung, der Ihnen vielleicht auch ja dabei behilflich sein kann, diese Kürzungswelle etwas zu verringern?
Ich habe Herrn Weimer 2-mal getroffen. Das erste Treffen war mit Bundeseinrichtungen, mit anderen Bundeseinrichtungen. Und das zweite war in Halle bei unserer Stiftungsratssitzung, weil er ist auch unser Stiftungsratsvorsitzender. Und ich finde das sehr wichtig, was er gesagt hat, weil er hat 2-mal, also bei jedem von diesen Terminen gesagt, wie wichtig die Arbeit der Kulturstiftung des Bundes ist. Und er hat auch nochmal betont, wie wichtig für ihn Eigenständigkeit von Einrichtungen ist.
Dann schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Katarzyna Wielgas-Golimowska, künstlerische Direktorin der Bundeskulturstiftung hier in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Sie haben ja sehr vielfältige kulturpolitische Erfahrungen, bevor Sie da künstlerische Leiterin der Kulturstiftung des Bundes wurden. Sie waren unter anderem Leiterin des Polnischen Kulturinstituts in Deutschland, sind dort durchaus auch in einer konfrontativen Situation mit der damaligen Peace-Regierung dort auch diesen Job dann verlassen. Sie waren in Saudi-Arabien, haben in Riad das Goethe-Institut mit aufgebaut, also haben da durchaus schon sehr unterschiedliche Erfahrungen. Schauen wir mal zurück auf diesen Moment mit dem Polnischen Kulturinstitut. Das war ja eine politische Entscheidung, dass Sie da nicht weitermachen konnten. Wie erinnern Sie sich an diese Phase?
Das war, das muss ich auch sagen, auch keine einfache Zeit für mich, weil ein enormer Druck, also politischer Druck ausgeübt wurde. Vor allem, also man kann sich das auch nicht, also beziehungsweise man kann sich das schon vorstellen inzwischen, Anrufe und Fragen nach sexueller Orientierung von Künstlerinnen, geheime Listen von Personen, die man nicht einladen darf. Ich habe da meine Autonomie, solange es ging, auch bewahren können. Danach ging es nicht mehr. Und auch eine Programmatik auch weitergemacht, die schützt vor allem Also war meine Vorstellung von meinem eigenen Auftrag, den ich mir selbst gegeben habe, einfach die Künstlerinnen und Künstler zu schützen in diesem Moment des Übergangs. Inzwischen, ich glaube, in Deutschland kann man das sich vorstellen, weil man bei Smithsonian und Trump auch genau das gleiche Verfahren, also das ist das gleiche Playbook, erlebt, dass wenn eine autoritäre Regierung an die Macht kommt, vor allem die Kunstfreiheit beschneidet. Und auch ein sehr konkretes historisch-kulturelles Narrativ durchsetzen möchte. Und das passiert einfach an Institutionen und da passieren dann genau diese, also man sucht sich einfach neues Personal, neue Leitungen von Institutionen, man versucht die man als progressiv betrachtet, was immer das auch heißt, Olga Tokarczuk oder die anderen einfach nicht einzuladen. Und das war natürlich für mich ein Moment, wo ich eigene Erfahrung mit so einer Situation machen konnte.
Und das ist ja inzwischen schon fast 10 Jahre her. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ja. Das war ja die erste Peace-Regierung, die da offenbar schon recht früh begriffen hat, dass sie irgendwie aktive Kulturpolitik betreiben will, in diesem eher konservativen, rechtspopulistisch, rechtsnationalistischen Sinne. Wir sind ja 10 Jahre später und wir sehen, Sie haben ja schon Beispiele genannt, dass das durchaus um sich greift, auch den Demokratien immer wieder. Was kann man daraus lernen aus Ihrer Erfahrung von damals? Was haben Sie gelernt? Was würden Sie weitergeben an jene, die vielleicht jetzt damit konfrontiert sind? Sie haben zum Beispiel Washington erwähnt, das Smithsonian Institute oder auch viele andere Beispiele. Die Liste wäre lang.
Es gibt 2 Sachen, die ich gelernt habe. Also einmal, das hat ja meine Sensibilität für diese schleichende Veränderung auch geschärft. Das hat Vor- und Nachteile, weil also Cassandra ist kein einfacher Job und es ist eigentlich, niemand will es hören. Und ich habe auch vor 10 Jahren schon gesagt, das ist eine Entwicklung, die auch in Deutschland kommen wird. 2016 wollte mir auch niemand glauben, dass diese Frage, wie unabhängig oder eigenständig die Kultureinrichtungen sind, auch in Deutschland kommen wird.
An welchen Stellen wird das kommen?
Das ist jetzt schon auch da. Also wir sehen, dass die Landräte Einfluss ausüben wollen auf Kultureinrichtungen, dass kleine Anfragen kommen, dass Bauhaus angegriffen wird, dass historische Orte umgedeutet werden und so weiter. Das ist schon da. Das hat natürlich 2016 niemand glauben wollen. Und deswegen sage ich, das ist kein einfacher Job. Und ich glaube, was man lernen kann, und das ist ja auch zum Beispiel in Polen, aber auch in den USA ganz deutlich geworden, ist die Solidarität, dass sich gegenseitig unterstützen einfach eine sehr wichtige Rolle spielt. Dass man sich nicht auseinanderdividieren lässt in der Kultur, dass nicht zum Beispiel freie Szene gegen die institutionellen Einrichtungen sich ausspielen lassen und so weiter, dass diese Solidarität einfach gelebt wird. Und die ist ja auch manchmal finanzieller Art. In Polen war das so, dass manche Einrichtungen mit anderen Projekte gemacht haben, um dann sich gegenseitig zu unterstützen. Ich finde das auch sehr wichtig, dass in Deutschland dieses föderale System auch eine Art von Checks and Balances ermöglicht. Weil wir haben ja nicht eine zentralistische Regierung, wie in Polen zum Beispiel. Und es ist auch nicht so einfach, sich durchzusetzen. Genau mit dieser Überprüfung von Inhalten bei Smithsonian. In Polen war das Museum des Zweiten Weltkrieges, wo eine Ausstellung geändert wurde, weil die zu international war und zu wenig polnisch. Also ich glaube, das ist natürlich auch eine wichtige Funktion im Föderalismus, dass es unterschiedliche Ebenen gibt. Und auch hinzu kommt diese Frage, dass wir auch Gremien haben. Also wir haben als Stiftung einen Stiftungsrat, einen sehr divers, also divers auf unterschiedlichen Ebenen, Bund, Land, Kommunen, Kunst- und Kulturvertreterinnen, die einfach in dem Stiftungsrat sitzen. Und das sind ja auch natürlich auch Mechanismen, die auch helfen in solchen Situationen.
Saudi-Arabien will ich gerne nochmal erwähnen, weil es einfach bemerkenswert ist, wie Sie da in Riad das Goethe-Institut mit aufgebaut haben. Das war im Jahr 2021, kam auch noch die Pandemie dazu, vielleicht auch nicht so ganz einfach, aber wie Sie da als Frau mit einem deutsch-polnischen Hintergrund plötzlich in Saudi-Arabien waren, in diesem, ja, wie wir wissen, sehr patriarchal geprägten Land und dort also ein Goethe-Institut aufbauen sollten. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Also zunächst, ich liebe die Wüste. Das ist Saudi-Arabien als Land, was mir vor diesen 2 Jahren, die ich da verbracht habe, nicht so bewusst war, in welcher Lage Saudi-Arabien sich befindet und wie wichtig dieses Land für die Region ist. Ich habe auch 3 Jahre in Israel gelebt und gearbeitet. Und da hatte ich sozusagen die andere Seite des Nahen Ostens kennenlernen können. Saudi-Arabien ist ein Land auf Speed. Die Veränderungen in Saudi-Arabien sind enorm. Und was man in Deutschland vielleicht auch manchmal unterschätzt, es gibt in Saudi-Arabien einen enormen Fokus auf Kultur, Aufbau von Museen. Es wird Centre Pompidou im Norden des Landes gebaut. Und ich sage, dass das unterschätzt wird, weil dieses Land will sich durch Kultur profilieren. Es ist aber kein demokratisches Land. Wenn man vergleicht, wie die Museen in Saudi-Arabien zeitgenössische Kunst nutzen, um das Land auf der geopolitischen Ebene aufzuwerten, dass die erste Ausstellung, die im Neuen Museum für zeitgenössische Kunst in Riad stattgefunden hat, eine usbekische ist, ist ja kein Zufall. Es sind Beziehungen, die da auch durch künstlerische, also kulturelle Beziehungen, auch politische Beziehungen aufgebaut werden. Das sind aber keine demokratischen Institutionen, die dort entstehen. Also Museen. Wenn ich vergleiche, wie ein Museum in Saudi-Arabien aufgebaut ist und aufgestellt ist und das neue Depot von Victorian and Albert Museum, das neue Museum in London, wo ein Depot aufgebaut wird, das eine demokratische Gesellschaft abbildet, weil jeder Zugang hat zu jedem Objekt. Jeder kann sich das Bauch sozusagen des Museums anschauen. Das ist in Saudi-Arabien nicht so. Und natürlich auch in Saudi-Arabien, außer dass es eine wirklich sehr lebendige und tolle Künstlerszene gibt. Also Künstlerinnen und Künstler sind wirklich toll und mit denen habe ich gearbeitet. Dass von den großen Ausstellungen auch alles überprüft wird. Jede Hintergrundinformation, jedes Posting dann online, woher die Person kommt. Und das landet irgendwo auf einem Tisch von dem Kulturminister. Und der entscheidet, wer dann an einer Ausstellung teilnimmt. Also es ist beides. Es ist Wertschätzen der zeitgenössischen Kunst als ein politisches Instrument. Und auf der anderen Seite auch Angst vor dieser Kunst, weil sie einfach so unberechenbar ist.
Es ist auch ein Lehrstück, dafür zu sagen, wie wichtig es ist, die Freiheit der Kunst zu verteidigen?
Absolut. Und deswegen finde ich auch die Debatte, die jetzt so stark, also präsent geworden ist, diese ganze Frage von Kunstfreiheit, die auch der Staatsminister so stark vorantreibt, egal ob man mit den Argumenten einverstanden ist und mit den Beispielen, aber ich finde, das ins Zentrum zu stellen, ist einfach extrem wichtig, weil die Erfahrung, also warum wir Kunstfreiheit im Grundgesetz eingeschrieben haben, für die Gründungsväter, weil ich glaube, das waren ja vor allem Männer, warum wir Kunstfreiheit im Grundgesetz haben, ist natürlich die Erfahrung der Diktatur. Und wenn wir die nicht verteidigen, und Kunstfreiheit ist wirklich Prüfstein der Demokratie, in den Ländern, in denen es keine Kunstfreiheit gibt, funktioniert die Demokratie auch nicht. Das kann ich an Beispiel Saudi-Arabien auch sagen. Also ich finde, das ist einfach eine grundsätzliche Frage. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass wir darüber diskutieren und dass das so präsent ist und diese Frage immer wieder gestellt wird. Was heißt das?
Und das wird Sie sicherlich ja auch noch in Ihrer Arbeit als künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes weiter beschäftigen. Ja, so ziemlich in der Mitte Ihrer Amtszeit, Katarzyna Welga-Skolimowska, hier im Deutschlandfunk bei den Kulturfragen mit Wladimir Balzer. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Gleich hier Kultur heute.